wann platzt die denn, die KI-Blase?
Da möchte ich gar nicht am Aktienmarkt investiert sein.
Wäre dann so wie Autofahren mit Vollgas und angezogener Handbremse.
Ja, was habe ich mir anhören müssen, dass wir gesagt haben, 3% Inflation im dritten Quartal, kann doch gar nicht sein. Jetzt sind wir aber da.
Man hat ja den Eindruck, da säße ein völlig Verrückter im Weißen Haus.
Es wird immer wieder neue Zölle geben, die Trump dann benutzt, um seine Handelspolitik durchzuziehen.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich einen Mann, der nicht nur eine starke Meinung zu Märkten und Makrothemen hat, sondern auch eine der spannendsten Karrieren im globalen Investmentbanking hingelegt hat, nämlich vom Auszubildenden zum Chief Investment Officer der Deutschen Bank. Wie er das geschafft hat, ob Europa noch eine Chance hat oder zwischen den USA und China zerrieben wird und wo 2026 die größten Risiken für dein Vermögen drohen, das und mehr. Jetzt im Gespräch mit Christian Nolting. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, bin gerne hier.
Ja, freut mich auch. Erzähl mal, Chief Investment Officer der Deutschen Bank. Ne? Ja. Das klingt ja immer so richtig gewaltig. Und wenn du jetzt einen Freund auf einer Party triffst, der so mit Finanzen überhaupt nichts am Hute hast, wie erklärst du ihm dann, was du eigentlich machst? Bist du der Mann, der die ultimative Glaskugel hat oder derjenige, ja, der den anderen erklärt, dass ihre Glaskugel kaputt ist?
Nee, schön wäre es, wenn ich die hätte, ja, aber dann würde ich ja gar nicht mehr arbeiten.
Genau, dann wärst du auf den Bahamas, hättest die Weltherrschaft.
Nee, das möchte ich gar nicht, um Gottes Willen. Auch das ist, glaube ich, ziemlich stressig, um ehrlich zu sein. Nein, also was ist die Finanzmärkte natürlich mit allen Assetklassen anzuschauen und daraus am Ende irgendwas für die Portfolios der Kunden zu machen. Ja, so kann man es vielleicht sehr schnell beschreiben.
Das heißt sozusagen der oberste Anlageberater.
Ja.
Genau. Derjenige, an den sich dann auch Beraterinnen und Berater wenden können, wenn sie sagen, hier, Kundinnen und Kunden in der Filiale haben diese Fragen, diese Problemstellungen. Hast du eine Meinung dazu?
Genau.
Was sollen wir machen? Die großen Strategen, das heißt auch, wir sind bei den großen Fragen.
Ja.
Und um die geht's jetzt heute. Du bist ja seit über 30 Jahren jetzt an den Märkten aktiv.
Ja, ich fühle mich alt.
Ja, ich auch. Ja. Keine Angst, ja. Wenn wir jetzt diese 30 Jahre mal Revue passieren lassen, hatten wir schon mal so eine explosive Mischung aus handelspolitischer Disruption, militärischem Konfliktpotenzial, technologischem Wettrütten, alles gleichzeitig? Oder also vielleicht auch nochmal ganz global, ist Investieren heute, wie das ja manche sagen, schwieriger, als es je zuvor war?
Ich finde nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt natürlich 30 Jahre zurückgucke, also 1995, okay, dann ist es wahrscheinlich schon, dass wir sehr viel geopolitische Risiken haben. Es gründet sich ja so ein bisschen globaler Süden, da gehört ja auch China zu, was gar nicht im Süden liegt, wissen wir alle. Aber da ändert sich ja schon sehr viel auf der Welt und wenn ich mit den Anlegern spreche, die sind alle und sagen, na, das ist aber geopolitisch, tut sich sehr viel. Und das ist vielleicht so, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, da habe ich auch noch nicht gearbeitet, aber so Kalter Krieg war, glaube ich, stressiger. Ja, weil da waren geopolitisch, glaube ich, ganz andere Faktoren dabei und da hat man vielleicht auch anders investiert. Ja, und aber wenn man jetzt mal guckt, ist das vielleicht das, was wir gesehen haben seit 1990, diese Friedensdividende. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Und jetzt gehen wir leider wieder in diese normalen Zeiten zurück, denke ich mal, wo es sehr viel geopolitische Risiken gibt. Also so sehe ich es eher.
Und wir sehen ja auch, wenn wir jetzt mal wirklich in die Zeit des Kalten Krieges schauen, dass sich auch Aktienmärkte da durchaus positiv entwickeln können. Ja, in den 80er Jahren beispielsweise.
Ja. Genau, ja gut, da gab es auch mal Zeiten, wo es ein bisschen seitwärts ging. Ja, und da muss man schon gucken, was liegt da geopolitisch. Inflation war immer ein sehr großes Thema, ist jetzt schon lange her. Ja. Aber da hat die Fed mal natürlich die Inflation aktiv bekämpft und da wirklich den Wissen, jetzt gehen wir in die Rezession.
Paul Volcker damals,
genau, so
mit zweistelligen Zinssätzen?
Ja, allerdings. Ja. 14% Fett. Ja,
wäre sowas heute noch denkbar?
Da möchte ich gar nicht am Aktienmarkt investiert sein, glaube ich, wenn wir darüber nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass das denkbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee.
Nein, da werden vorher irgendwelche anderen Abenteuer gestartet.
Was wäre das für ein Umfeld? 14% Zinsen, da müsste die Inflation so hoch sein, dann wären wir sehr, in einer sehr starken Krise, glaube ich.
Ja, ja. Und also wir haben ja die Inflation gesehen vor 3 Jahren. Sie wurde eingehegt und zwar mit erstaunlich wenig Kollateralschäden, ne?
Ja, also natürlich haben die Rentenmärkte negativ reagiert, gut, wenn die Zinsen so stark steigen.
Es waren ja vorher keine, also wenn die Zinsen wiederkommen, sagen wir mal.
Ja, genau.
Es waren ja keine da.
So ist es. Oder zum Teil sogar negativ. Ja. Was übrigens auch tatsächlich neu war. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, wegen Karriere, dass ich mal durch negative Zinsen gehe oder dass ich auch mal einen Ölpreis sehe, der minus 30 ist. Aber gut, theoretisch möglich, war dann auch so.
Und den Märkten ist alles möglich. Auch das Gegenteil hat André Costolani uns mal gelehrt. Und so ist es. Jetzt hast du schon Geopolitik, dieses Stichwort, genannt. Du hast mal gesagt in einem Interview, Geopolitik ist in jedem einzelnen Kundenmeeting. Das ist schon das, was sich irgendwie so überlagert. Heißt das, wir müssen diesen alten Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, ad acta legen? Oder ist vielleicht auch dann so der alte Ratschlag von Peter Lynch überholt? Der hat uns ja geraten, wenn Sie 13 Minuten im Jahr mit Makrothemen verbringen, haben Sie 10 Minuten verschwendet.
Ja, das sehe ich noch anders. Nee, erstmal, tatsächlich fällt auf, habe ich gerade schon gesagt, dass in vielen Kundenmeetings nicht nur jetzt die Asset-Klasse besprochen wird oder Asset Allocation, sondern erstmal, Moment mal, wie richte ich mich denn überhaupt aus? Und das geht sogar so weit, dass man sagt, wo möchte ich denn Assets haben? Also wirklich an welchen Standorten der Welt? Und das haben wir lange nicht gehabt. Also ich kann mich kaum erinnern, dass das mal so war. Aber das ist immer ein gutes Gespräch, um erstmal rauszufinden, welche Risikotragfähigkeit hat der Kunde. Und oft war das so vor 10, 12, 15 Jahren wirklich nur auf die Assetklassen. Jetzt guckt man mal, wo baue ich denn ein Haus? Ja, habe ich irgendwo ein Boot liegen? Ja, gerade letztens ein Kundengespräch gehabt, da ging es um ein Boot, was irgendwie benutzt werden kann, mal im Risikofall. Ja. Das ist ja auch mal eine interessante Diskussion. Und deswegen, Geopolitik spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Übrigens aber vor allen Dingen mit europäischen Kunden. Möglicherweise ist das der Ukraine-Krieg. Mit amerikanischen oder asiatischen Kunden passiert das weniger, ehrlich gesagt.
Aber die asiatischen Kunden sind doch so nah an China dran.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt Angst vor China haben alle. Ja, also das Interessante in Asien ist ja, ich habe auch eine Zeit in Asien gearbeitet, in Singapur. Das Kundengespräch in Asien fängt ja anders an als in Europa, ja, wenn ich mal einen neuen Kunden habe. Weil in Europa rede ich gar nicht so viel über die Währung, die ist erstmal Euro. Und dann gucke ich natürlich, wie viel diversifiziere ich vielleicht in andere Währungen. In Asien ist es oft so, dass ich sage, was ist denn die Währung, in der der Kunde denkt? Ja, und wenn ich in Singapur bin, ist das natürlich der Sing-Dollar vielleicht, aber eigentlich ist das der US-Dollar oder der Euro oder der Renminbi. So, das mal eine ganz andere Startposition. Die haben halt per Geburt praktisch verschiedene Währungen. Und da muss ich erstmal gucken, in welcher Währung ist denn unser Basis-Investment, ja, und wie diversifiziere ich das dann? So, das ist schon mal ein ganz anderer Aufsatz, den ich da sehe. Und die sind schon gewohnt, dass es da vielleicht viele regionale Konflikte gibt, ja. Vielleicht viel mehr als in Europa für eine gewisse Zeit, ja.
Okay, also wir sind wirklich ein bisschen verwöhnt hier in Europa und müssen uns jetzt langsam wieder daran gewöhnen, dass die Welt doch nicht so gut ist, wie wir es gerne hätten.
Ja, deswegen sage ich ja vielleicht wieder zurück zu leider normal, ja, wie das ist. Und deswegen, wenn man das so sieht, dann muss man sich vielleicht gar nicht so viele Sorgen machen. Natürlich beobachten, was passiert, aber vielleicht sagen, das ist jetzt nicht die ungewöhnlichste Zeit, sondern wir gehen leider vielleicht zu einer normalen Zeit zurück. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich versuche das wieder zu ändern, sondern ich muss damit leben. Und wie investiere ich denn damit? Ja, also wo habe ich wirklich Risiken, die sich im Portfolio niederspiegeln oder widerspiegeln? Und ja, politische Börsen haben kurze Beine. Ja, das gilt für einige Konflikte, aber wenn es politisch aufs Wachstum Einfluss hat, dann schon ein bisschen länger. Also,
und die Politik macht ja mehr, als sie früher getan hat, oder?
Ja, also
Politik greift aktiver ein in die Wirtschaft, als wir das jetzt beispielsweise in den 10er-Jahren gesehen hatten. Abgesehen, also nach der Finanzkrise hat man gesagt, okay, wir stellen euch das jetzt alles mal wieder hier neu hin und jetzt macht mal. Aber man hat ja irgendwie so den Eindruck, auch so durch Corona haben Staaten wieder ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen und gestalten stärker die Wirtschaft.
Ja, gestalten ist gut. Ja, also gestalten heißt dann Fiskalpolitik natürlich. Ja, und ich habe das Wort Austerität schon lange nicht mehr gehört, also gefühlt. Hat jeder Staat jetzt, macht jeder Staat, sagen wir mal, aktive Fiskalpolitik. Ja, die USA schon länger, Europa, jetzt auch Deutschland, ja, China auch. Und von daher ist das so ein bisschen, ja, das ist eine Änderung, das können wir so sehen.
Man könnte es auch anders formulieren, man könnte sagen, sie hauen Geld raus.
Sie hauen Geld raus, aber solange es effizient eingesetzt wird, muss das nicht immer schlecht sein.
Genau, das wäre schön. Zu dem effizienten Einsatz kommen wir gleich noch, aber es gab ja jetzt auch dann so disruptive Momente. Also Corona hat sicherlich einiges verändert und die zweite Amtszeit von Donald Trump natürlich auch. Der Ökonom Markus Brunnemeier hat vor einem Jahr gesagt, als Trump gewählt worden war, wir können uns einstellen auf 4 Jahre Disruption. Und was das angeht, hat Trump ja geliefert. Also vom transatlantischen Bündnis über die globalen Handelsbeziehungen bis zum Staatswesen der USA hat er ja mal so alles auf den Kopf gestellt, für immense Volatilität gesorgt, aber gleichzeitig ja auch für steigende Aktienkurse, für Deregulierungsimpulse, für Investitionsimpulse. Wie fällt jetzt so nach einem Jahr ungefähr deine Trump-Bilanz erstmal aus?
Ja, er hat tatsächlich viel gemacht. Wenn man die Zahl der Executive Orders anguckt, auch wesentlich mehr als, glaube ich, jeder andere Präsident.
Und also fleißig
war, auf jeden Fall. Und natürlich ist das so, dass man auch in meinem Job natürlich guckt, der fliegt ja dann immer von Florida zurück, sonntags, da gibt es dann dieses Flugzeuginterview. Das guckt man immer, was hat das für Auswirkungen Montagmorgen. Ja. Also er ist schon sehr präsent, auch so im täglichen Leben, ja, auf allen Kanälen. Das ist schon vielleicht eine Änderung, aber ja, man muss halt analysieren so ein bisschen, wo möchte er denn hin? Und im Ausblick für nächstes Jahr 2026 gucken wir so, wo ist denn so die Strategie vielleicht da auch?
Das heißt, du gehst aber auch davon aus, er hat eine Strategie, weil also man hat ja in deutschen Medien manchmal den Eindruck, da säße ein völlig Verrückter im Weißen Haus und das sei alles komplett erratisch. Also ich teile diese Meinung ja auch nicht. Du gehst auch davon aus, dass es mehr ist als nur ein Spring ins Feld, dass es mehr ist als nur Ideologie, sondern dass da wirklich eine Strategie dahinter steht.
Ja, absolut. Ja. Was man, glaube ich, nicht verwechseln darf, ist Verhandlung. Ja, versucht natürlich hoch reinzugehen. Ich meine, das ist vielleicht eine normale Verhandlungstaktik auch. Ja.
Ja.
Man kennt das vielleicht nicht so auf der politischen Seite, dass es so extrem ist. Aber ja, so ist er und verhandelt. Glaube ich, aus seiner Sicht auch nicht so erfolglos und grundsätzlich mal. Zölle sind deutlich höher. Einnahmen für die USA sind dadurch sehr substanziell. Das schafft noch nicht das Haushaltsdefizit ab. Keine Sorge, das ist noch größer.
Deswegen will er ja auch eine Dividende zahlen an alle Bürger.
So sagt man, ja. Und die USA haben ja nächstes Jahr Geburtstag, 250. Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk.
$250 für jeden.
Ich glaube mehr.
Ja, wahrscheinlich. Er hat ja $2,000 mal genau. In den Raum gestellt. Er macht wahrscheinlich 2.500. Ja, das
möglich.
Aber wo siehst du diese Strategie?
Also die Strategie ist natürlich schon Zölle, Industriepolitik und auf der anderen Seite, ich glaube, die überschreitende oder überschreibende Strategie ist ja, was passiert mit China. Ja, und die USA sehen natürlich Weltführer und jetzt kommt China, wird immer größer und historisch war das immer ein Konflikt, immer. Und das ist jetzt auch ein Konflikt. Ja, und deswegen gibt es auch diese Verhandlungen, die sich ein bisschen hinziehen mit China, deutlich höhere Zölle hin und zurück. Ich glaube, das wird auch bleiben.
Ist der wegzuverhandeln, der Konflikt? Also nee. Ich meine, ich sehe das so als eine Rivalität, die wird dauerhaft bestehen bleiben, so ein Wettlauf. Und alles, was wir so erreichen, sind doch eigentlich eher so handelspolitische Feuerpausen, so Waffenstillstand, Arrangements in einzelnen Gebieten.
Aber nee, ich glaube nicht, dass sich das wegfallen lässt, weil es sind einfach die beiden größten Wirtschaftsmächte und die werden gegeneinander, sage ich mal, kämpfen. Das kann man natürlich nicht immer, muss man nicht immer mit Waffen machen, das kann man auch anders machen, über Zölle zum Beispiel oder über andere Beschränkungen und das wird auch bleiben. Und ich glaube sogar, das bleibt nach Trump. Ja, es geht jetzt nicht so schnell weg.
Ja, man sieht ja auch, dass für gewisse Maßnahmen von Trump auch es bei den Demokraten durchaus Sympathien und Mehrheiten gibt. Also alles, was mit Protektionismus gegenüber China zu tun hat und auch gegenüber anderen Regionen, das ist ja nicht, dass man jetzt da uneins ist.
Genau, und ich glaube, das ist schon eine Änderung und die wird sich jetzt auch, jetzt noch 3 Jahre Amtszeit Trump, sagt man immer, und dann ändert sich das alles wieder. Ich glaube das nicht, also das bleibt jetzt schon. Egal, wer jetzt Präsident, Präsidentin danach wird. Ja, jedenfalls wäre es doch falsch, aus Anlegersicht zu sagen, noch 3 Jahre und dann gehen wir wieder auf das zurück, was wir vorher alle kannten. Das wäre, glaube ich, falsch. Also unser Basisszenario ist, das bleibt jetzt erstmal so. Ja, Konflikt mit China bleibt. Und da muss man gucken, wie man das investiert.
Und wie ist der Stand im aktuellen Konflikt? Wie siehst du das? Sind die USA da jetzt ins Hintertreffen geraten oder hat China doch irgendwie das Problem, dass es ja bei Ihnen im Land selber wirtschaftlich auch nicht läuft und ist dadurch geschwächt? Wie siehst du dieses Ringen um die Vorherrschaft?
Ja, also ich meine, welcher Sektor ist da Vorherrschaft? Ja, also die USA sind natürlich technologisch sehr stark, China holt aber auch sehr stark auf. Wenn man in China ist, wird man erstaunt sein, was da schon alles passiert. Ich glaube, da gibt es keinen Sieger jetzt so schnell. Ja, was wir sehen können, ist interessanterweise, dass man sich jetzt da auf der Zollseite zumindest mal geeinigt hat. Ja, wenn ich an den April zurückdenke, Mai, wo wir dann 145% Zölle hatten, das war natürlich gar nicht durchhaltbar und das hat sich jetzt ja ein bisschen gelegt. Ist nicht vorbei, aber es hat sich ein bisschen gelegt. Das ist schon mal ein Schritt, ja, dass man sich jetzt wenigstens auf Augenhöhe begegnet und sagt, was können wir machen.
Also der Waffenstillstand?
Nee, ich glaube nicht Waffenstillstand. Also die.
Also handelspolitisch schon. Jetzt erstmal.
Ja, so aber ich, das ist ja noch nicht, das ist ja verschoben. Das wird immer mal wieder aufflammen, glaube ich. Und ich glaube, das Thema Zölle ist auch lange nicht vorbei. Es wird immer wieder neue Zölle geben, ja, die Trump dann benutzt, um seine Handelspolitik eben durchzuziehen. Ja. Das ist nicht vorbei.
Wird so die amerikanische Wirtschaft China ähnlicher? Wenn wir jetzt auf diese Lenkung mal eingehen. Also wir sehen ja doch auch allein durch die Megacaps in den USA so eine gewisse Oligopolisierung. Mhm. Wir sehen, dass die Tech-Bros ja schon so eine Allianz auch mit Trump geschlossen haben. Wir sehen, dass Trump sehr aktive Industriepolitik macht, dass er bei Zollverhandlungen dann Bestellungen für Boeing mit im Sack hat und dass insgesamt diese Verzahnung zwischen Staat und Wirtschaft schon stärker wird, auch über direkte Beteiligung, was die USA ja auch lange nicht gemacht haben, abseits von Krisenfällen. Ist das so, dass man vielleicht in so eine gelenkte Volkswirtschaft rein will?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht in den USA. Also wir sehen schon ein paar Elemente davon, aber China ist ganz anders, sehr, sehr zentralistisch gelenkt, natürlich per Staat, ja, eine Partei. Und die USA sind schon anders, auch wenn da der ein oder andere Eingriff erfolgt und man sagt America first, ja. Aber das ist schon sehr freiheitlich kapitalistisch geprägt. Ich sehe da auch keine Änderung, ganz ehrlich. Ja, selbst wenn es Beteiligungen gibt, aber es ist nicht so, dass die Regierung jetzt sagt, ich gucke mir genau an, wo ich mich beteilige. Das ist, glaube ich, nach wie vor nicht
also, in der DNA. Also kein Staatsoligopolkapitalismus.
Nee, das glaube ich nicht. Aber natürlich, was die Märkte angeht, ja, also man sieht, dass die großen Unternehmen immer größer werden. Und wir haben uns mal den S&P 500 angeguckt, das kennt ja jeder, die sogenannten Mag 7, haben jetzt 35% der Marktkapitalisierung. Ja, das ist viel. Deswegen ist die Marktbreite nicht sehr hoch. Und wir haben uns mal angeguckt, wenn man diese 500 Unternehmen anguckt, Marktkapitalisierung, wie viel braucht man denn von dem kleinsten angefangen, bis man auch auf 35 ist, da kommt so 440 raus. Also 7 oben, 440 unten, beide 35%. Das habe ich selten erlebt, eigentlich noch nie.
Ist das ein schlechtes Zeichen?
Das muss man zumindest beobachten. Wir haben natürlich immer gern Diversifikation und was so passiert, wenn so 7 Stocks so stark sind und man ist jetzt aktiver Fondsmanager, bin ich jetzt nicht, aber so dann tut man sich, wenn man gegen den Benchmark läuft, schon schwer, wenn man die nicht hat, oder?
Ja.
Und das Schlechteste wäre halt, wenn man dann einfach die Titel kauft, um die Benchmark einzufangen sozusagen, das finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber grundsätzlich sehen wir ja schon in der Langfristigkeit, dass weniger Aktien die historische Aktienmarktrendite am Ende tatsächlich auslösen, wenn die meisten Aktien ja Nullsummenspiel sind. Ja, weniger Heilflyer sorgen dafür, dass wirklich am Ende was steht, was mehr ist als bei Treasuries. Also wenn wir bei Bessenbinder nachschauen, der das in seiner Studie, glaube ich, seit 1926 angeschaut hat, sind wir bei 4% der Aktien, die die gesamte Marktrendite erklären. Und dann muss ich sagen, naja, habe ich jetzt die Mag 7, das sind ja auch noch ansonsten ein paar Aktien ganz gut gelaufen. Ist das dann wirklich so bedrohlich mit Blick auf Marktbreite oder ist das nicht auch eine Konsequenz einer Wirtschaft, die immer komplexer wird, die immer höhere Investitionen auch erfordert, die auch strukturell immer mehr Aufwand mit sich bringt, den halt viele kleinere Unternehmen in dieser Skalierung gar nicht gehen können?
Ja, das ist ganz spannend, was da passiert mit der Größe, mit der Marktkapitalisierung. Also wenn man guckt, die größten Unternehmen der USA sind fast so groß wie die deutsche Volkswirtschaft. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Aber wenn man nur mal die Summe sich anguckt, dann reden wir so ungefähr 4 Billionen Euro umgerechnet. Ja. Das ist total nicht vergleichbar. Das weiß ich aber, um mal die Dimensionen zu kriegen. Das ist das eine. Ja, und das andere, dass man eben diese Konzentrierung auf Aktien hat, ist jetzt schon sehr extrem. Aber langfristig zeigt das ja das, was wir immer sagen, was auch jetzt nichts Neues ist, aber Asset Allocation ist halt wichtig. Ja, wenn ich jetzt sage, ich setze mein Leben lang auf 1-2 Aktien, das kann durchaus schief gehen.
Und ja, so. Sofern es jetzt nicht Nvidia war oder, ne, aber wir sehen ja auch bei anderen langfristigen Aktien, ne, irgendwann kann es mal nach unten abkippen. Altria steht noch in allen 30, 40 Jahresstatistiken ganz vorne als Generator für Shareholder Value, die Zigarettenfirma, die ja früher auch noch eine Nahrungsmittelfirma war, aber die letzten 10 Jahre waren da nicht mehr so doll.
So ist es, aber deswegen sagen wir ja Asset Allocation, ja. Und das sind immer, ich merke manchmal in den Gesprächen, jetzt geht's, wenn der Markt so gut gelaufen ist jetzt, schon manchmal kann ich nicht ein Portfolio von 1, 2 Aktien oder 3 haben.
Wirklich?
Ja, ja, das kommt.
Also ich meine, du redest ja jetzt nicht mit Privatanlegerinnen ja, und Privatanlegern, sondern wirklich mit hochvermögenden Investoren.
Da geht es nicht ums gesamte Vermögen, aber um ein sehr konzentriertes Portfolio und das zeigt so ein bisschen Vorsicht. Ja, nach wie vor müssen wir natürlich diversifizieren und wir müssen halt sehr stark über die Asset Allocation sprechen. So. Und wenn man das erreicht hat, für wirklich sehr, sehr lange Zeiträume, das wissen wir alle, dann ist das halt, hat's auch funktioniert.
Dann sprechen wir doch mal über die Asset Allocation jetzt gerade mal mit Blick auf USA und China. Wenn man sagt, naja, also die USA sind technologisch nach wie vor führend, China holt massiv auf, muss man dann sagen, naja, eigentlich müsste man die beide gleichgewichten?
Ja, das hängt ja immer vom Risikoprofil des Anlegers ab. Also das kann ich nicht so stehen lassen. Ja. Ja, aber so, also der Anleger muss schon gucken, ob er das machen möchte oder nicht, wie viele Aktien hat er, wie möchte er das investieren. Und dann gucken wir natürlich schon, also ich finde China nicht unspannend, aber muss China sich sehr detailliert angucken, können wir auch. Ich glaube, klar ist, dass die Immobilienblase in China immer noch da ist und die chinesische Regierung hier einfach nicht sagen kann, ich nehme jetzt alle Kredite und ihr seid fein damit, um diese Krise zu lösen. Das ist schon die zweite Immobilienblase, die China hat. Wenn sie es jetzt wieder staatlich lösen, würde ich ja als Investor sagen, wunderbar, jetzt investiere ich ja noch mehr.
Machen wir die dritte.
Genau, und weil der Staat hilft mir. Ja, also das ist ein Moral Hazard Problem, ja. Das möchte man vielleicht nicht. Von daher wird das auch ganz bewusst noch länger dauern. Zweiter Bereich ist Bildung, wo der Staat in China sehr stark eingegriffen hat, gesagt, das ist das Monopol der Partei.
Kennen ja auch Privatanlegerinnen und Privatanleger, die beispielsweise in so einer New Oriental Education dann engagiert waren, wo es dann plötzlich hieß, also Teile davon werden jetzt mal so gemeinwohlorientiert und strukturiert.
Und das sind halt Bereiche, wo ich auch sagen würde, das ist jetzt vielleicht in Zukunft nicht der große Performance-Treiber. Auf der anderen Seite Technologie, China, der Rest des Marktes, den finde ich schon ganz interessant. Ja, das muss man klar sagen. Und einfach zu sagen, ich setze jetzt alles auf Amerika, würde ich nicht tun. Ja, warum soll man nicht international diversifizieren? Und ich glaube, man ist im Aktienmarkt nie schlecht gefahren, wenn man eher die erfolgreichen großen Volkswirtschaften hatte und auch Titel. So, und China ist Nummer 2. Und von daher finde ich, sollte China im Portfolio nicht fehlen. Ich würde es noch nicht gleichgewichten mit den USA, aber ich glaube, es muss ins Portfolio, wenn man denn Aktien möchte, wenn man international
diversifiziert. Aber es wäre dann ja substanziell stärker mit diesem View, als es beispielsweise jetzt in einem MSCI All Country World Index gewichtet ist, wo es ja nur so 3,5% sind.
Genau, ja doch, absolut. Ja.
Also da wäre dann, wenn man Asset Allocation macht, zu belegen, einfach nachzuwürzen entsprechend. Wobei, was mich in China immer stört, wir sehen diesen Fortschritt, wir sehen Umsatzzuwächse, aber was ist mit den Margen der chinesischen Unternehmen? Auch wenn ich so wirklich chinesische Charts auf lange Zeit anschaue, da ist ja jetzt seit 95 Dividende mal außen vor gelassen, nicht wirklich Shareholder Value generiert worden.
Ja.
Sorgen diese Überkapazitäten nicht dafür, dass zwar extrem viel Fortschritt für das Land da ist, aber für uns Aktionäre am Ende wenig bleibt?
Ja, das muss man ganz klar so sehen. Also es war übrigens aber auch nicht immer das Ziel, das auf den Aktienmarkt zu schieben. Ja, es gab mal oder gibt immer noch staatliche Lenkung. Und deswegen gibt es diese ganzen State-Owned Entities, die nicht alle, sagen wir mal, optimal arbeiten.
Aber ich muss ja auf den Aktienmarkt gucken, weil ich habe ja wenig davon, dass es in China ansonsten vorangeht, aber ich würde ja ganz gerne positive Performance-Beiträge
sehen. Ja, absolut. Sehen. Nur was man sieht, was die Regierung hier gerade macht, dass man sich auch diese State-Owned Entities anschaut und sagt, wie kann ich die denn optimieren? Ja, gerade dieses Jahr ist es gekommen, dass man sagt, welche können wir weiter nach vorne bringen? Und das ist ja, dass man auch auf Margen weiter schaut. Und man möchte die Aktienkultur in China übrigens auch stärken, weil was passiert in China? Tatsächlich gab es eine sehr große Kreation von Vermögen, wenn ich das so nennen darf. Und jetzt, wo haben die Chinesen ihr Geld gemacht? Im Immobilienbereich und im Aktienmarkt eigentlich, wenn ich das jetzt sehr schwarz-weiß darstelle. Der Immobilienbereich wird sich so schnell nicht ändern. Wenn ich also die Wirtschaft ankurbeln möchte und so ein positives, wie soll man, Sentiment kreieren möchte, dann müsste ich auch für die Chinesen was im Aktienmarkt machen. Ja, das ist jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, ganz gut erfolgt. Aber das ist ja auch weiter Politik von China. So, und dann muss ich gucken, wo sind denn die Margen? Welche Unternehmen sind denn sehr interessant? Die State-Owned Entity sind das nicht unbedingt. Das ist aber durchaus jetzt aufgefallen. Deswegen gibt es auch diese Schritte-Politik, dass man dahin möchte. Also die Chinesen da zu unterschätzen, finde ich immer falsch. Die machen sich schon sehr viele Gedanken. Und natürlich ist das am Ende schon nicht nur kommunistisch.
Und sie müssen ja irgendwo ihre Produkte dann auch absetzen. Und wenn die Binnennachfrage weiterhin so lahmt, und sie tun ja jetzt nicht allzu viel für die Binnennachfrage, wenn die USA die Zollmauern hochziehen, dann muss sich das irgendwo auf andere Märkte ergießen. Und dann sind wir bei Europa. Ja? Mhm. Wir sehen das ja beispielsweise in der Chemieindustrie. Diese Überkapazitäten, die China aufgebaut hat dort, die müssen sich irgendwo entladen. Das sind nicht mehr nur Basischemikalien, das sind jetzt auch Spezialchemikalien, die margenstärker sind. Mhm. Die kommen dann auch nach Europa, wo wir eh schon strukturell eher so eine Nachfrageschwäche haben, wo wir die ältesten Chemieanlagen haben, wo wir die höchsten Energiepreise haben. Und wenn Kapazitäten runtergefahren werden müssen, trifft uns das in Europa, was mich natürlich zu der Frage bringt. Also jetzt haben wir so schön über USA und China dieses epische Ring gesprochen. Ja. Was ist denn hier Europa am Ende? Werden wir da komplett zerrieben?
Nee, das glaube ich nicht. Aber natürlich ist die Diskussion natürlich, was passiert, wenn China jetzt den europäischen Markt mit niedrigpreisigen Produkten überschwemmt? Ja, kann man dagegen gehen? Glaube schon, weil Europa, darf man nicht vergessen, ist ja sehr spezialisiert. Und Deutschland, Europa ist oft Mittelstand, nicht immer gelistet an den Märkten. Und da ist man immer noch sehr oft Weltmarktführer. Ja, die Energiepreise sind da ein großes Thema, absolut. Da wird ja jetzt auch, glaube ich, einiges gemacht. Sieht man ja im Europäischen Parlament, sieht man auch in Deutschland. Das ist sehr wichtig, meines Erachtens. Und dann muss man gucken, dass die Wettbewerbsfähigkeit nach wie vor da ist. Deswegen finde ich auch, dass Fiskalpolitik in Europa durchaus Sinn macht. Ich höre ja oft, wieso sollte Europa jetzt mehr Geld ausgeben? Wenn man das jetzt tut, um die Wirtschaft zu fördern, dass man da entsprechend Energiepreise senken kann, dass man aber auch die Produktivität steigern kann, ist das, glaube ich, sehr wichtig für Europa, dass das jetzt auch passiert.
Wie kann man das denn machen? Also ich meine, gerade Produktivität. Du hattest in einer deiner Analysen den Satz, die Arbeitsproduktivität in den USA ist derzeit rund 25% höher als in Europa. Hm. Was kann man denn tun, dass die Arbeitsproduktivität hier steigt?
Infrastruktur, würde ich sagen. Ja, also was kann ich machen auf der digitalen Seite, was kann ich machen auf der ganz normalen Seite, wo baue ich Infrastruktur auf, wo kann ich dann halt so arbeiten, dass mir die Input-Faktoren besser zur Verfügung gestellt werden kann. Ich glaube, das ist das, was die Politik machen kann. Ja, also Beispiel Deutschland wieder, kann ich mehr Straßen bauen, kann ich mehr Schiene bauen, aber kann ich besseres Internet, ich glaube, das ist am greifbarsten zur Verfügung stellen. Ja, wenn ich gestern fahre ich von Frankfurt nach Berlin mit dem Zug, wissen wir jeder, ich habe vielleicht 70% habe ich gutes Internet. Es gibt kein Land der Welt irgendwie, wo ich mal fahre, wo das so wenig ist.
Okay, wir nehmen also das Geld, was wir jetzt als Infrastruktur Sondervermögen bewilligt haben, ja, und bauen damit Internetleitungen. Damit alles gut.
Nee, nicht nur Internet, das ist ja nur ein Beispiel. Okay. Ja, aber ich muss halt sicherstellen, dass das zur Verfügung steht. Ja, so, und das sind zum Beispiel so Basics, die müssen wir in Deutschland, glaube ich, ein bisschen nachholen. Das wird jetzt auch angegangen, das ist gut. Auf der anderen Seite muss ich ja halt gucken, wie kann ich denn optimieren, Thema KI, wie kann ich das in meine Prozesse einbauen, und da müssen wir in Europa aufpassen, dass wir eben nicht hinterher hinken, ja, weil Europa ist auf der Technologieseite jetzt nicht Weltmarktführer, überall.
Ja, aber wir sind in vielen Bereichen, die natürlich darauf einzahlen, immer noch ganz vorne dabei.
Genau, aber das sag ich ja, ne?
ASML, Trumpf, Carl Zeiss, ohne diese Unternehmen wäre es ja überhaupt nicht möglich, dass in Taiwan irgendwelche Fabriken entstehen, auf denen dann Chips von Nvidia gebaut
Deswegen
werden.
Deswegen bin ich auch gar nicht so negativ auf Europa, weil wir sehr oft das herstellen können. Und das kann man auch durchaus mal selbst, nicht arrogant, aber das kann man durchaus mal selbstbewusst sagen, aber dann müssen wir auch das entsprechend fördern. Ja, deswegen sage ich jetzt nicht, dass das Ende von Europa, weil China und USA alles übernimmt, sondern wir haben ja oft die Weltmarktführer. Ja, übrigens auch stabiles Standbein der deutschen Wirtschaft. Ja,
muss Europa protektionistischer werden? Müssen wir zum Beispiel auch über Zölle nachdenken? Müssen wir über sowas nachdenken, wie beispielsweise bei den chinesischen Elektroautos, die auszunehmen von eventuellen Förderungen?
Ich glaube, Europa ist jetzt nicht unprotektionistisch, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, da gibt es ja nicht nur Zölle, sondern auch ein paar andere Dinge, die dann erreicht werden müssen, bevor man überhaupt nach Europa exportieren darf. Also jetzt zu sagen,
das sind, aber dann dieselben Dinge, die es den europäischen Unternehmen auch schwer machen, wenn wir über die Regulierung sprechen. Unter denen leiden natürlich
ja, alle. Ja, aber fairerweise ist nicht so, dass Europa hatte höhere Zölle als die USA, bevor jetzt Trump kam. Punkt, ist immer so. Ja, und wenn man das so ein bisschen angleicht, so, dann ist das vielleicht das, was Trump erreicht, der geht natürlich höher rein. Ich halte es aber für falsch, wenn wir jetzt alles mit Zöllen uns umgeben und Mauern sozusagen hochziehen. Ich bin kein Freund davon. Sondern die Unternehmen müssen schon schaffen, im Wettbewerb zu stehen. Ja, das hat sich langfristig immer als besser erwiesen. statt zu sagen, wir bauen jetzt überall Zölle auf und ihr müsst euch da nicht weiterentwickeln. Nee, die Unternehmen müssen schon gucken, dass sich weiterentwickeln. Und übrigens, da ist Europa auch gar nicht so schlecht. Nur das eben sozusagen zu verstaatlichen, alles über Zölle zu machen, halte ich für falsch. Also der Markt muss da schon frei funktionieren.
Wie kriegt der Markt das hin? Ich meine, wir haben eine starke industrielle Basis hier in Europa. Darüber beneidet man uns auch. Insbesondere, weil die halt global ja auch präsent ist von den Geschäften her, weil wir in vielen Zukunftsindustrien auch sind. Alles, was mit Elektrifizierung zu tun hat, auch in der Automatisierungstechnik. Wenn wir mal an eine Siemens, an eine Schneider Elektrik, an eine ABB denken, da ist ja einiges da. In der Energietechnik, gerade auch bei den erneuerbaren Turbinen und so weiter. Da ist diese Basis. Und gleichzeitig haben wir dieses Verzagte, dieses Gefühl, irgendwie kommen wir nicht weiter. Irgendwie ist es so ein Abgesang. Ist das ein Stimmungsproblem oder?
Ich glaube zum Teil schon, aber es ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt Fiskalpolitik betrieben wird, ja, und dass man das eben anschieben kann. Und ich glaube, da ist einiges, was man anschieben kann. Wo wir immer hingucken, ist natürlich, was gelingt denn da tatsächlich? Also wenn wir jetzt Fiskalpolitik machen, Europa, jetzt vor allen Dingen in Deutschland, dann kommt da auch neues Wachstum. Ja, glauben wir schon, für 26, für 27. Die Frage ist ja, was passiert 28 dann?
Naja, also dass wenn du Geld auf eine Volkswirtschaft schmeißt, dass es irgendwelche Effekte zeitigt, ist klar. Aber wie lange halten diese Effekte?
Genau, das ist genau die Frage. Ja, was schafft man denn mit dem Geld, das eben dann längerfristig da ist? Wird das nur einmal konsumiert, dann habe ich einmaliges Wachstum oder ist das längerfristig? Und deswegen glauben wir, Infrastruktur ist schon was, wo man längerfristig etwas verbessern kann, ja. Wenn ich jetzt wie Trump vielleicht Schecks an den Konsumenten gebe, dann müssen wir mal gucken, wie der das ausgibt. Jetzt geht man vielleicht mal davon aus, dass der das wie immer ausgibt im Schnitt. Dann kann man auch Wachstum produzieren, aber das ist vielleicht kurzfristiger. Ja, ich muss gucken, was mache ich langfristiger. Und daher finde ich halt Infrastruktur schon sinnvoller, wenn man das entsprechend ausbauen kann, auch für die Unternehmen eben.
Zur Infrastruktur gehört ja auch ein Kapitalmarkt. Mhm. Wie muss der europäische Kapitalmarkt sich da weiterentwickeln?
Also wir glauben schon, auch als Bank natürlich, je mehr und je stärker wir in Europa sind als Banken, desto besser. Und wir können den Kapitalmarkt dann natürlich unterstützen. Das ist ja die Aufgabe der Banken auch, ne? Dürfen wir nicht vergessen.
Banken aber auch vielleicht europäisch übergreifend. Also ich meine, wir haben ja so eine etwas schizophrene Situation, dass der Kanzler auf der einen Seite sagt, wir brauchen einen stärkeren europäischen Kapitalmarkt, Kapitalmarktunion. Auf der anderen Seite sagt er, nee, also Fusion, Übernahme, Unicredit, Commerzbank, das kommt nicht in Frage. Aber ich meine, in dem Moment, wo du das ausschließt, kannst du doch eigentlich gleich die europäische Bankenunion, Kapitalmarktunion gehackt legen, oder?
Also ich meine, wenn wir als Europa stark werden, dann müssen wir schon sagen, dass wir starke europäische Banken haben. Das ist ja gar keine Frage. Ist nicht so einfach politisch, aber das ist ja nicht mein Job jetzt.
Ja, aber das ist natürlich schon ein Thema, wo man dann auch genau auf der Kapitalseite Gas geben müssen, weil sonst haben wir ja weiterhin das Thema, dass uns eventuell auch ein Ausverkauf der europäischen Zukunftsindustrien droht, weil sie können sich hier nicht ausreichend finanzieren. Dann kommen die amerikanischen Private Equity Gesellschaften und sagen, na, komm, wir kaufen euch.
Das vielleicht im Extremfall. Bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass es irgendwie Finanzierungsprobleme in Europa gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sehen eher dieses Jahr, letztes Jahr, dass sogar mehr Private Equity nach Europa kommt, aber auch aus Europa finanziert, nicht nur aus den USA.
Ja, aber wenn ich so eine Firma sehe wie OHB beispielsweise in Bremen, ja, Raketentechnologie, Space-Technologie, hat eigentlich in Deutschland so über Jahre auch an der Börse niemanden so wirklich interessiert. Ein Wert scheint aber da zu sein, ne? KKR hat einen immensen Aufschlag bezahlt, um sich die Firma einzuverleiben und entwickelt sie jetzt gemeinsam mit den Gründern weiter. Warum geht sowas hier in Deutschland nicht einfach am Kapitalmarkt? Warum brauchen wir diese Katalysatoren aus dem Ausland?
Also ich weiß nicht, würde ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn wir Private Equity sehen, da sind amerikanische Firmen, da sind auch ein paar asiatische Firmen, die dabei sind. Das ist in Europa noch nicht so weit entwickelt. Es gibt auch europäische Firmen, die super spannend sind, finde ich da. Ich finde es immer gut, wenn sich der Kapitalmarkt ausweitet. Und was wir in Europa ja brauchen, ist eher Investitionen in Europa. Und wenn man mal dieses Jahr anschaut, Performance Europa im ersten Quartal sensationell gut, auch gegenüber den USA, haben wir lange nicht gesehen. Das war meines Erachtens auch eine Funktion, weil man gesagt hat, da passiert was in Europa und deswegen kommt Kapital. Da brauchen wir noch viel, viel mehr. Weil ich möchte eigentlich gar nicht, dass die Staaten alles machen. Ich möchte eigentlich, dass der Kapitalmarkt mehr investiert. Dann müssen wir auch nicht sagen, das ist jetzt eine amerikanische Firma, eine asiatische Firma. Die können ja in Europa investieren, warum nicht?
Okay, also die Milliarden, die Blackstone, Apollo und so weiter angekündigt haben, die siehst du, dass die auch wirklich kommen?
Ich denke schon, ja.
Und warum ist dann dieser Zauber des Aufbruchs, den wir im ersten Halbjahr gesehen haben, so schnell verflogen?
Ja, wenn man auf die Märkte guckt, ist das wirklich so. Ja? Ja. Wir haben im ersten Quartal deutliche Outperformance von Europa gesehen und jetzt haben die USA schon wieder aufgeholt. Bessere Performance da,
Emerging Markets. Same procedure as every year.
Ja, das liegt meines Erachtens auch daran, dass man die USA natürlich nicht abschreiben darf. Ja, viele haben gesagt, da passiert eine große Änderung. Wir machen gar nichts mehr in den USA. Der Dollar fällt ins Bodenlose. Wir müssen schnell weg aus den USA. Das hat sich als falsch erwiesen. Weil da muss man jetzt ganz langweilig volkswirtschaftlich mal gucken, wo ist denn das Produktivitätswachstum hoch? Und das ist in den USA höher als in Europa. Leider.
Also bist du ein Dollarbulle?
Nee, ich bin kein Dollarbulle, weil dann würde ich einen sehr, sehr starken Dollar vorhersagen. Ja? Ich glaube schon, dass die Tendenz ist, dass man mehr Währung diversifiziert. Übrigens kommt Gold da auch mit rein in diesen Bereich. Aber ich glaube schon, wenn man sagt, der Dollar fällt ins Bodenlose, das halte ich für falsch. Weil auch die USA können mit einem extrem schwachen Dollar nicht viel anfangen, weil extrem schwache Währung fördert Inflation. Auch das möchten die USA nicht.
Und was würden die USA gegen Inflation tun? Also wir sehen ja momentan, dass wir schon über dem Inflationsziel der FED sind, auch wenn man sich anschaut, wie viele Güter für sich genommen jetzt eigentlich über diesem Inflationsziel sind. Das ist ja nochmal so ein anderer Weg. Thorsten Slöck von Apollo hatte das gerade mal in so einer Grafik. Das sind über 60% des Warenkorbs, die also da nach oben abhauen. Was machen die USA damit? Wie kriegen sie es runter? Also wir sehen ja, dass Geldpolitik wahrscheinlich nicht das Thema sein wird. Ja, sondern also wir sehen jetzt nicht die große Zurückhaltung bei den Zinsen. Wenn Trump jetzt noch auf die Fed in irgendeiner Form Zugriff hat, wird sich das vielleicht nochmal ändern. Sehen wir irgendwann Preiskontrollen? Kenneth Rogoff hat das ja mal orakelt, dass irgendwann Trump die Nerven verliert, wenn er auf die Inflation schaut, weil er weiß, dass es kritisch wird für das politische Sentiment und dass er dann versucht, wirklich Preise direkt zu kontrollieren?
Nee, das glaube ich nicht, weil das wäre extrem schlecht für den Aktienmarkt, was da passieren würde, würde Investitionen abschrecken, ja ganz, und das kann nicht im Sinne der USA sein auch.
Okay, also du glaubst, der Aktienmarkt ist weiterhin so ein Leuchtturm, schon, wo auch die Administration weiter sehr stark drauf schaut.
Ja, also man kann, glaube ich, als US-Präsident gar nicht auf den Aktienmarkt schauen, weil viele Amerikaner sind in den sogenannten 401k-Plan investiert und ein steigender Aktienmarkt hat einen positiven Einfluss auf den Konsum.
Klar, wenn du weißt, dass dein Vermögen mehr wert geworden ist, tust du dich leichter, mal ein bisschen was rauszuholen.
Heißt aber auch, ich würde nicht ganz ausschließen, ein schlechter Aktienmarkt ist rezessionstreibend, ja, aus sich heraus. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist in den USA vielleicht stärker als zum Beispiel in Europa, weil es eine ganz andere Kapitalmarktkultur da gibt. Langfristig ist das eher positiv, weil wir gehen ja schon davon aus, dass langfristig eher positive Renditen zu erzielen sind. So, von daher, Preiskontrollen halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also undenkbar fast. Wie bekämpfen die Inflation? Ja, wir dürfen nicht vergessen, die FED ist deutlich höher im Zinssatz als eine EZB. Und wir sagen wirklich schon länger, unterschätzt die Inflation nicht. Die kommt zwar runter von den hohen Niveaus 2022 aus Corona heraus, aber sie geht halt nicht so schnell wieder zurück. Von daher rechnen wir immer damit, dass die Inflation deutlich über dem 2%-Ziel in den USA ist. 3%, ja, was habe ich mir anhören müssen, dass wir gesagt haben, 3% Inflation im dritten Quartal? Kann doch gar nicht sein. Jetzt sind wir aber da. Und von
also
daher,
3 ist die neue 2?
Ja, das sagen ja viele.
Ist das
ne?
so?
Nee, glaube ich nicht.
Nee. Also wir gewöhnen uns nicht dran, sondern wir moppern immer, es ist zu hoch.
Na, aber die FED muss ja gucken, was sie machen. Die hat ja 2 Mandate. Nicht nur Preisstabilität, also Inflation, sondern auch Wachstum. Und deswegen gucken die auf den Arbeitsmarkt. Der schwächt sich tatsächlich ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die nächsten tatsächlichen Daten werden. Jetzt hatten wir einige Zeit keine wegen Government Shutdown in den USA. Und dann wird man schon die Zinsen weiter senken können. Nur ich glaube, weil die Inflation eben nicht so schnell zurückgeht, kommen wir eben nicht auf ein EZB-Niveau von 2%. Sondern wir glauben, dass da eine 3 vorm Komma steht, auch eine tiefe 3. Aber die 2% sehe ich in den USA jetzt erstmal gar nicht.
Und damit können wir aber leben.
Damit können wir leben, das glaube ich schon. Ja, die USA können auch damit leben, dass die Zinsen etwas höher sind. Herr Trump hat natürlich immer gerne niedrige Zinsen, um sich zu refinanzieren. Das ist verständlich aus seiner Sicht. Aber ich glaube nicht, dass die FED eben so schnell auf die 2% gehen kann.
Und diese Angriffe Trumps auf die Unabhängigkeit der FED, machen die dir Angst? Oder ist das was, wo du sagst, also das ist medial auch ein bisschen heiß gekocht worden?
Also man muss sich mal die FED angucken, da gibt es das Board, die sind dann sind die regionalen FED-Chefs da drin. Und die FED-Member sind für 14 Jahre gewählt, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Ja. Und dann nur einmal. Also wenn ich dann jetzt FED-Member bin, für 14 Jahre gewählt, dann kann ich schon relativ unabhängig entscheiden, würde ich mal sagen. Und von daher, ich finde Angriff auf die FED so ein bisschen medial übertrieben, ja. Natürlich hat der Präsident das Recht, da zu entscheiden, mitzuentscheiden und vorzuschlagen, das ist klar. Es war aber schon immer so, dass jeder Präsident wollte, glaube ich, niedrige Zinsen haben, außer vielleicht mal, wenn die Inflation extrem hoch war, um die zu bekämpfen. So, und so ist die FED auch gebaut. Also ich sehe die jetzt nicht als in Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wir uns halt vorstellen können, wenn da mehr Köpfe drin sitzen, die eher so dovish sind, wie es so schön heißt, dann könnte es durchaus sein, dass das mal zu 1-2 Zinsschritten mehr führt. Da würden wir aber sagen, wenn dem so wäre, würde das am langen Ende, und das ist ganz wichtig, eher dazu führen, dass die Zinsen wieder ein bisschen steigen. So, das heißt eine steilere Kurve.
Das sollte man ja immer nochmal auch in Erinnerung rufen, dass die Notenbank nur das kurze Ende.
Erstmal das kurze Ende.
Sofern sie Verrenkungen machen, wie wir sie gesehen haben mit Anleihenaufkaufungen. Aber erstmal über die Leitzinsen haben sie erstmal das kurze Ende. Und wenn es dann so sein sollte, dass die Zinsen am kurzen Ende deutlich sinken, kann das ein Signal dafür sein, dass man eben das Arbeitsmarktmandat stärker gewichtet als das Inflationsmandat, und dafür fordert man dann am Ende eine höhere Prämie ein.
So
und
ist
dann
es.
Haben wir eine noch steilere Zinskurve als die wir jetzt sehen. Wenn wir über den Dollar sprechen, haben wir natürlich noch eine andere Gruppe, die auch so ein bisschen dann mit China zusammenhängt, so alles, was mit BRICS zu tun hat. Ja, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, du hast es eben schon mal so erwähnt, globale Süden, der ja immer dann auch so als Gegengewicht nochmal zu den USA betont wird. Ist das für dich eine ernstzunehmende Kraft, also jetzt sowohl was die Währungsseite angeht, als auch was die Geopolitik angeht, oder ist das nicht doch eher nur so eine reichlich heterogene Zweckgemeinschaft, die eigentlich nur eines eint, nämlich dass sie sagen, die USA sind zu mächtig?
Nee, ich glaube schon, ich finde das eine ernstzunehmende Kraft, nicht auf der Währungsseite, noch nicht, ja, und das dauert auch noch sehr lange, da gibt es eine Diskussion, ist der Dollar nicht mal Weltwährung, also ich glaube schon noch sehr lange ist der Dollar Weltwährung. Aber diese Diskussion, die wir sehen, politisch erstmal globaler Süden gegen sozusagen den Westen, die wird schon jetzt erstmal bestehen bleiben. Ja, und da führen die geopolitischen Schwingungen, die wir sehen, schon dazu, dass sich das verfestigt. Also ich glaube, das ist schon was man beachten muss. Dazu kommt immer noch, meines Erachtens super spannend, der Mittlere Osten. Ja, da passiert auch sehr, sehr viel. Und eigentlich alle Pole der Welt sind interessiert, dass man da gut zusammenarbeiten kann. Ja, und wir gucken jetzt sehr, sehr stark auch, was passiert im Mittleren Osten, was gibt es da auch für Investitionsmöglichkeiten. Ich glaube, da so Golfstaaten, das ist auch nicht uninteressant, was da gerade passiert.
Also ist das was, wo du auch sagst, wenn man sich so für Core Satellite interessiert und sagt, also man möchte um diesen Weltkern irgendwas drumherum packen, Erhöhung des China-Exposures war ein Thema, aber auch zu sagen, mal zu gucken, irgendwie so Gulf Cooperation Council, also die Golfstaaten, Saudi-Arabien, die Emirate, da auch wirklich in börsennotierte Aktien?
Ja, muss man gucken, wenn das alles Öl, also Tadawul zum Beispiel, Saudi-Arabien ist sehr stark ölabhängig, wenn wir den Ölpreis jetzt nicht stark steigen sehen, was der Fall ist, ist es vielleicht nicht so spannend, in den Index zu investieren, aber vielleicht kann man da in dem Bereich ja auch mal, wenn die Möglichkeit besteht, Direktinvestments machen, da muss man mal gucken, was ist da legally possible, um das so zu sagen, da muss man natürlich vorsichtig sein, aber da ändert sich gerade sehr viel.
Es sind ja auch viele Finanzinstitute in den Indizes, wo man ja auch sagen kann, also wenn sich die Wirtschaft entsprechend weiter transformiert und da irgendwann auch so eine Transformationsdividende herauskommt, dann müssten ja eigentlich auch die Finanzinstitute dafür.
Ja, genau. Und das sehen wir auch so. Und so von daher, es sind einmal Direktinvestments, die spannender werden, weil die möchten sich öffnen. Dann hat man immer Chancen, ganz gut zu investieren, wenn sich das, wie gesagt, auf rechtlicher Grundlage auch machen lässt. Und das ist gerade die Politik, die da passiert. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Ja, und Core Satellite ist natürlich da ein großes Thema. Und dann ist das eher noch Satellite, aber ja, ich glaube, das kann auch mal Richtung Core gehen sogar.
Ja, was auf jeden Fall schon Richtung Core gegangen ist, ist der Elefant im Raum. Ich glaube, wir haben ganz wenig bislang darüber gesprochen, nämlich künstliche Intelligenz. Ja, ist ja quasi dann ein Kern, wenn wir uns die Konzentration im S&P 500 anschauen, wenn wir bedenken, was im MSCI All Country World IT und Communication plus eine Amazon plus eine Tesla haben, dann bist du irgendwo bei 40% Unternehmen, die wirklich direkt mit KI zu tun haben. So, jetzt könnte ich dir die Frage stellen, wann platzt die KI-Blase, aber das mache ich nicht, weil da können wir später mal. Ich fand ein Zitat von dir aus 2024 sehr spannend, hast du geschrieben, KI wird die Welt verändern, zum Guten und zum Schlechten. Mhm. Was können wir denn jetzt so, nachdem wir ein Jahr weiter sind, jetzt 3 Jahre nach ChatGPT, ja auch so diese öffentliche Awareness für KI viel stärker haben, was ist das Gute und was ist das Schlechte, was jetzt so visibel wird schon?
Ja, das Gute ist, glaube ich, dass wir schon sehen, dass man effizienter arbeiten kann, aber wir sind ja noch gar nicht weit. Ja? Also ich sage immer, wir sind auf diesem Generative KI oder AI. Ja, jeder guckt von uns natürlich, wie er Texte zusammenfassen kann, wie er Präsentationen machen kann, wie er lange Textseiten, 80, 90 Seiten sich schnell zusammenfassen. Das ist ja sehr effizient, hilft auch. Macht sogar Freude, finde ich, wenn man das machen kann.
Ja, hilft auch bei der Vorbereitung eines solchen Podcasts, ja, wenn man also einfach die Macro-View einfach mal mit Gemini Pro durch.
Übrigens ändert das auch, werde ich jetzt gar nicht zu lange ausführen, aber für mich ändert das viel im Job, weil als ich angefangen habe, du hast das am Anfang gesagt, da habe ich den Kunden eigentlich die Preise gesagt. Die haben angerufen und gesagt, wo steht denn eine Deutsche Bank? Da habe ich den Preis gesagt an der Börse. So. Dann machen wir jetzt sehr, sehr lange, das kennen die Kunden jetzt, die fragen das natürlich nicht mehr, das können die alle abfragen. Jetzt sagen wir, was ist denn unser Makrobild, ja, und wie investiert man? Das können die Kunden demnächst genauso abfragen wie Preise. Das müssen die uns gar nicht mehr fragen, das können die abrufen.
Was fragen die Kunden denn dann?
Genau, und das ist ja das nächste Level. Ich will es jetzt nicht zu sehr aufbauen, aber kognitiv ist das ein anderes Level. Welche Fragen stelle ich denn dann, so was du gerade mit mir machst, eine Ebene höher? Und das ist die Diskussion mit den Kunden, was ja sehr spannend ist, aber dann müssen wir ganz anders agieren können. Da müssen wir viel transparenter sein. Wie kommen wir auf diese Schlussfolgerung? Ja? Übrigens, deswegen gibt es, glaube ich, auch immer mehr Podcasts und Videopodcasts, dass man das eben erklärt. Aber diesen Makro, den wir auch noch zum Teil jetzt besprechen, ich glaube, das müssen wir alles als bekannt voraussetzen bald. Ja? Das ist immer noch Generative AI. Und dann gibt es ja die Agenten, wo ich wirklich mal sage, jetzt privat gesehen, jetzt buchen wir mal einen Urlaub in, nehmen wir Mexiko. Weiß nicht, warum Mexiko. So, dann bucht das bitte. Und dann ist das gebucht, weil der Agent weiß, was ich gerne machen möchte, wo ich hin möchte, was mir gefallen könnte. Und ich bin sogar einverstanden damit. Das hat sich ja noch, haben sich noch nicht so viele getraut, glaube ich, das zu tun. Es gibt ja diese Agenten noch nicht, aber das kommt. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Ja, wenn wir jetzt 1-2 Jahre reden, kriegen wir schon sehr viel Agentic AI. Und da gibt es auch ein Risiko natürlich. Trifft das denn dann, um an dem Beispiel zu bleiben, meinen Urlaubswunsch oder nicht?
Da hätte ich große Bedenken.
Ja, aber irgendwann wird es gehen und das ist nicht so weit weg. Das andere ist natürlich, Cybersecurity ist ein großes Thema in dem Zusammenhang. Ja, was passiert da? Und natürlich, es gibt immer dieses Risiko, das heißt ja so Halluzinationen, dass man was Falsches dann bekommt. Und das ist auch gar nicht so selten. Ich glaube, letzte Woche hatte ich auch ein Kundengespräch, da haben wir tatsächlich mal was live mit KI gemacht. Und dann kam raus, das nächste Jahr ist ja ein Schaltjahr, deshalb. Und ich so, das nächste Jahr ist ja gar kein Schaltjahr.
Nee.
Das war einfach falsch. Ja, ich weiß nicht, wie die KI drauf kam. So, aber das darf man nicht vergessen. Und wenn man sich nur noch darauf verlässt, dann hat das sicherlich auch Risiken. Ja. Und dann kann man lange mal irgendwie Singularität angucken, was das denn bedeutet. Und das hieße ja, dass die KI dann alles macht. Und das hieße im Umkehrschluss, es muss keine menschliche Erfindung mehr geben. Punkt.
Aber das heißt, wir haben ja doch noch einen langen Weg. Auch
das wäre ein sehr langer Weg. Es gibt Studien, das ist so 2045. Ich kann das schwer einschätzen, weil meistens ist es schneller als gedacht. 2045 finde ich ja sehr nah.
Ja.
20 Jahre. Aber diese Studien sind, die gibt es ja schon länger. Das war mal 2030, jetzt ist 2045. Vielleicht ist es dann auch noch länger raus. Aber man muss mal gucken. Also es ist natürlich, gibt es auch Risiken da. Und im Portfolio müssen wir mal gucken. Man kann das investieren. Aber Cybersecurity ist nach wie vor auch für uns ein großes Thema, um das ein bisschen.
Ist also auch so ein Satellit, ja. Wo man sagt, das ist ja eher so was Angrenzendes zum Thema KI. Das ist ja dann nicht so Core-KI. Glaubst du generell, dass Investments in KI eigentlich eher so die besten Investments über Bande sind? Sowas wie Stromnetze, Energie?
Ja,
Daten?
Über Bande. Also ich sehe es so, es ist sehr oft Chips. Ja, momentan sieht man so ein bisschen Basics. Ja, und aber wo ist denn die ganze Wertschöpfungskette? Jetzt gibt es die ganzen Datencenter, da ist Stromkühlung ist so der nächste Schritt. Und das müssen wir uns immer angucken. Das ist jetzt aber nicht übrigens KI-spezifisch, sondern das geht bei allen Themen so. Ja, anfangen und dann müssen wir so ein bisschen, das ist ja unser Job, dann auch wie so Maulwürfe graben, wo gibt es denn da jetzt die nächsten Schritte? Und das gilt aber für alles. Ja, und das nehmen wir dann eher als Satellites und irgendwann wird es mal zum Core oder dann auch nicht.
So, wenn ich jetzt diese Wertschöpfungskette noch länger erweitere und das einfach mal beim Thema KI mache, dann komme ich ja deutlich über 50% Gewichtung jetzt bei den klassischen Indizes, also MSCI All Country World. Dann ist ja quasi fast alles KI.
Genau.
Und dann ist ja dann doch die Frage, wann platzt sie denn, die KI-Blase? Oder ist es überhaupt keine?
Nee, also erstmal bin ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig, wenn die Gewichtung, egal bei welchem auch noch so spannenden Thema, zu hoch wird. Ja, dann müssen wir schon dagegen arbeiten. Auch das ist unser Job, dass auch wenn das vielleicht verlockend ist, dass wir dann auch mal gucken, hier ist vielleicht eine Grenze. Und dann kann das immer sehr schön sehen, wie reagieren denn Portfolios in so Marktschwankungen. Ja, schwingen die besonders stark durch oder nicht? Wenn es besonders stark ist, für den Privatanleger meistens schwieriger nach unten. Wir sind ja immer sehr emotionslos, nach oben und unten ist gleich vom Risiko. Ich weiß, der Privatanleger ist selbstverständlich, ich auch privat, nach unten ein bisschen mehr sozusagen nervöser als nach oben. Aber
ist auch doof, wenn alles steigt und man selber nicht mitkommt, ne?
Ja, aber deswegen sage ich ja immer Asset Allocation. Ja? Also Timing, ich bin kein großer Freund von Timing, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Asset Allocation muss schon stimmen, dann komme ich auch mit, das passt schon. Es darf vom Gewicht her nicht zu stark sein und dann müssen wir gucken. Ja, KI ist ein großes Thema, aber es gibt auch andere Sektoren, die sehr spannend sind und wo vielleicht die KI noch gar nicht so drin ist. Das kommt dann vielleicht noch so. Ich sage jetzt Gesundheitssektor zum Beispiel. Gar nicht so gute Performance bisher. Aber KI mit Gesundheitssektor verknüpft, finde ich super spannend.
Regulierung? Ist natürlich extrem. Ja, Medikamentenpreise.
Absolut. Ja, deswegen ja auch.
Sicherlich eine Bedrohung. Und bevor da erstmal Fortschritte durch KI passieren, muss natürlich wahnsinnig viel Geld auch investiert werden.
Genau, aber ich habe ja oft Leute, die dann sagen, Mensch, das war doch klar, dass das passiert, warum haben wir das nicht gemacht? Und die Performance ist noch nicht da und von daher gucken wir uns an, was kann denn da kommen? Und das wird vielleicht nicht so groß wie diese normale KI jetzt, aber wenn ich die beiden Bereiche verknüpfe, finde ich super spannend.
Wenn ich das jetzt alles irgendwie so zusammenfasse, ja, also USA, China, Europa hat auch grundsätzlich Chancen, Schwellenländer soll man nicht vergessen, bisschen Golfstaaten dazu, KI, klar, wichtiges Thema, aber vielleicht nur Gesundheit, so jetzt aggregiere ich das alles zusammen. Da komme ich doch eigentlich dahin, also Asset Allocation, wenn ich jetzt mal nur auf der Risk-On-Seite bin, also wo es darum geht, Return on the Money zu machen, also Rendite zu machen, bin ich doch beim MSCI All Country World Index vielleicht plus vielleicht ein bisschen Gold, oder? Bin ich doch eigentlich ganz gut aufgestellt.
Ja, also ich würde sagen schon, man kann vielleicht die Sektoren und die einzelnen Länder nochmal ein bisschen aufsplitten. Ja, natürlich hat der MSCI All Country ein sehr, sehr starkes US-Gewicht, das müssen wir fairerweise so sehen, was ja auch gar nicht immer falsch sein muss, weil da ist sehr viel
Produktivität. War die letzten Jahre ganz gut und ja, nach vorne, ne? Produktivität, wenn wir bei dem Thema bleiben.
So falsch finde ich das nicht. Was man natürlich schon machen kann, man kann sagen, okay, ich gucke mir diese großen Segmente USA, Asien, Europa auch mit einzelnen, auch gerne ETFs mal an oder Indizes, ja, das schon als Core. Und dann bauen wir schon drumherum, welches sind die Themen. Also dieses gar nicht neue Modell Core Satellite finde ich nach wie vor sehr spannend. So investiere ich übrigens auch privat.
Ja, das, bevor wir gleich zu deinen privaten Themen kommen, nochmal für die Satelliten. Cybersecurity, Gesundheit hatten wir,
genau.
Golfstaaten.
Ja.
Und China.
Wollte ich gerade sagen. China ist eins, sicherlich. Und was wir uns angucken auch noch für nächstes Jahr, hat auch vielleicht mit KI zu tun, so ein bisschen Robotics, da passiert ja einiges. Ja, haben wir jetzt ein paar Mal gesehen und wir benutzen das noch nicht so viel. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was so durchaus anfangen kann gerade.
Was ist denn so der Risikofaktor, der momentan in deinen Augen am meisten unterschätzt wird? Was ist so ein Risiko, was viele nicht auf der Uhr haben? Also es wird ja wahnsinnig viel gesprochen, natürlich über, ist KI eine Blase oder ist KI keine Blase oder die Staatsschulden oder meinetwegen auch der Dollar. Das sind so diese Standardthemen, aber wir lernen ja eigentlich immer, wenn es irgendwo mal eine Korrektur oder einen Crash gibt, dann kommt das häufig aus Themen, über die gerade eben nicht jeder redet, weil dagegen hat man sich schon abgesichert. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also da sollte man mal ein Auge drauf haben?
Wir gucken schon sehr auf Staatsverschuldung. Ja, das ist jetzt, glaube ich, keine große Nachricht. Aber wenn jeder Fiskalpolitik macht, wenn es da mal eine Krise gibt, dann haben wir natürlich eine Situation, wo da bisher jeder sagt, die Zentralbanken werden uns retten. Aber das geht vielleicht nicht immer.
Irgendjemand muss die Bonds auch kaufen.
Zum Beispiel, oder wenn dann Inflation eben ansteigt, dann können die nicht immer die Zinsen senken. Ja, so. Weiß nicht, ob das immer so auf dem Schirm ist. kommt das sehr schnell, glaube ich nicht. Aber wir müssen natürlich schon angucken, wo ist denn die Staatsverschuldung? Gibt es da Krisenmöglichkeiten? Ja, dann was kann da passieren? Verliert man Vertrauen, dass man keine Bondkäufer eben hat? Ganz genau.
Und dann sind wir ja auch bei der Diversifikation schon so ein bisschen eingeschränkt. Ja, wenn man so
genau, aber dann ist ja die spannende Diskussion, die wir momentan auch intern führen, kann ich ruhig sagen, ist, normalerweise habe ich ja immer gelernt, ne, baut man ein Portfolio auf, wenn denn Renten drin sind, dann Staatsanleihen als Anker und dann bauen wir von da weiter. Wir sind schon der Meinung, dass man sehr viel stärker, um diese ganze Staatsverschuldung auch mal anzugehen, auch in Unternehmensanleihen gucken kann. Das muss nicht immer High Yield sein, das kann auch Investment Grade sein. Aber die könnten ja sogar, die brauchen immer den Staat natürlich als Basis, das verstehe ich schon. Aber die sind global aktiv, sind inzwischen, habe ich ja vorhin gesagt, sehr, sehr groß. Ja, und warum soll man nicht wirklich auch ein Core im Portfolio Unternehmensanleihen haben?
Ich finde Unternehmensanleihen viel besser. Weil bei Staatsanleihen gehen ja nicht die Staaten pleite, sondern es gehen die Gläubiger pleite. Ja, die Staaten existieren ja weiter. Und bei Unternehmen ist es ja so, sie hören in der Regel auf, wenn sie pleite gehen und ihre Schulden nicht zurückzahlen. Also haben sie ja ein ganz anderes Incentive, irgendwie dafür zu sorgen, dass sie zumindest so gut wirtschaften, dass sie nicht pleite gehen. Und bei Unternehmensanleihen werden wir doch auch durch KI eigentlich nochmal so einen besonderen Shift erleben, wenn jetzt Unternehmen wie Oracle, Unternehmen wie Meta in hohem Umfang Corporate Bonds
emittieren. Genau, das passiert ja immer mehr, jetzt gerade auch dieses Jahr und in Zukunft.
Das sind ja letztendlich doch hochqualitative Anleihen.
Deswegen sage ich ja lieber Investment Grade. Ich muss jetzt nicht das Risiko von High Yield, was natürlich eine höhere Rendite verspricht, aber dann kann ich ja, wenn ich ein gemischtes Portfolio habe, eher Renten und Aktien nehmen. Dann muss ich meines Erachtens nicht immer High Yield machen plus Aktien. Ja, dann ich habe sehr gerne immer klare Portfolios. Und aber nochmal, Unternehmensanleihen ist vielleicht das, was so ein bisschen unterschätzt wird, dass man da mehr auch gerade im Hinblick auf diese steigende Staatsverschuldung dahin guckt.
Du hast jetzt wirklich sehr vielschichtige Gedanken geäußert, ja, auch viel so das Abwägen von Faktoren. Wie schwierig ist es für dich, diese Gedanken am Ende dann doch zu kondensieren in konkrete Kursziele, die du ja dann auch veröffentlichst, ich glaube quartalsweise in deinem Ausblick?
Was hilft, ist, dass wir ja auch Portfolios managen. Das heißt, ich sage immer, ich sitze ja nicht im Elfenbeinturm und mache meine Gedanken und dann spucke ich die aus. Und dann können die anderen dann mal sehen, was umsetzbar ist. Sondern wir müssen schon immer gucken, wie können wir das dann ins Portfolio bringen. Und was haben wir momentan im Portfolio? Gibt es vielleicht eine Idee, die macht jetzt keinen Sinn, weil dann gucken wir, wie sind die Korrelationen und passt das, ändere ich das Risiko? Das hilft total, die Gedanken zu kanalisieren. Aber am Ende mache ich das mit dem Team. Ja? Da gibt es verschiedene Asset-Class-Spezialisten. Aber wir sind immer mit den Portfolio-Managern zusammen und die sagen, wie können wir das umsetzen? Und wenn ich schon sehe, dass die Portfolio-Manager das Gesicht verziehen, ja, dann müssen wir mal gucken, passt das noch? Die sind auch dabei und geben ihren Input. Deswegen haben wir immer Top-Down.
Aber am Ende steht eine Zahl, meinetwegen. Ja. S&P 500, was war es, 6.800 war, glaube ich, im Jahresverlauf auch mal durchaus zutreffende Prognose von dir. Aber letztendlich, ist es nicht noch ein bisschen Raterei oder...
Also ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, wenn wir das nächste Ziel festlegen, dass wir auf den Punkt rauskommen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Für uns ist der Trend wichtig. Wir würden sogar...
Man könnte also auch einen Pfeil nach oben oder...
Ja, aber wir könnten uns auch, ich würde sogar lieber, sage ich ganz ehrlich, Prozentsätze geben, so 5-8%. Aber jeder in der Presse und die Kunden wollen immer die Zahl.
Aber 5-8% ist ja dann auch nicht so sonderlich spektakulär. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen der Durchschnitt oder ein bisschen weniger.
Aber wir können dann schon differenzieren und wir mögen es sehr, wenn wir auch mal Vorhersagen machen, die nicht so Standard sind, sondern wie kommen wir denn da drauf, um auch mal in die Diskussion zu kommen. Und nochmal, wenn ich Portfolios manage, muss ich ja irgendwas, wenn ich was kaufe, auch wieder was verkaufen. Ne? Und das ist immer einfach zu sagen, das ist spannend. Was ist denn dann nicht spannend? Ja, gehört ja dann dazu. Das kommt aus dem Portfolio-Management. Und da kann ich dann auch andere Prognosen haben.
Genau. Und was nicht spannend ist, haben wir schon gemerkt, so Essen und Trinken war jetzt nicht so dein Thema.
Ist schon mein Thema.
Ja, aber nicht an der Börse.
Vielleicht ja auch wieder. Ja, wir haben so ein bisschen
Contrarian. Gibt's irgendwas, wo du sagst, nee, also da ist überhaupt nicht spannend momentan?
Hab ich ja schon gesagt, China-Immobilien finde ich extrem unspannend. China-Bildung finde ich extrem unspannend. Ja.
Und so ein bisschen so Nährling, deutsche Autos...
Deutsche Autos waren lange jetzt gar nicht spannend. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da mal wieder was passiert. Wie spannend wäre das denn?
Einfach weil die Erwartungen so gering sind.
Extrem niedrige Erwartungen, ja, und wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr schweres Umfeld, ist irgendwann auch wieder spannend. Es sei denn, ich sage, es gibt keine Autos mehr, das halte ich für falsch.
Nee, die wird's geben. Und irgendwann wird auch die Frage sein, wollen wir alle ein chinesisches Auto fahren? Ja, oder sagen wir nicht im Zweifelsfall, naja gut, dann nehmen wir eben doch ein deutsches, ja.
Ja, aber ich glaube immer nicht, dass die, ja, da gibt es vielleicht patriotische Entscheidungen am Ende.
Ja, auch wegen der Daten vielleicht.
Ja, zum Beispiel, ja, absolut. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Leute dann schon das für sie beste Auto kaufen, glaube ich schon.
Ja, aber das kann ja für viele Leute bedeuten, dass sie sagen, also Auto, wo alles nach Peking gesendet wird, ist jetzt klar, nicht das beste Auto, sondern dann vielleicht doch das deutsche Auto.
Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, wir haben jetzt lange keine Autos gehabt, das war auch nicht so falsch, aber ich will die einfach nicht abschreiben. Ich glaube, die Branche, das sehen wir ja oft, dass so ein starker Druck dann auch hilft, wettbewerbsfähiger zu werden, und wenn sich das Klima etwas dreht, dann ist das auch mal wieder interessant. Also deswegen, dass ich die ganz abschreibe, nee.
Bist du in Autoaktien investiert?
Nee, momentan nicht
tatsächlich. Gar nicht. Ja. Auch privat nicht, weil du hast gerade mal so erwähnt, Core Satellite ist ein Thema, was du auch privat umsetzt. Ja. Wie machst du das? Machst du das nur mit ETFs?
Also ich darf ja auch keine Einzelaktien kaufen, weil ich weiß ja nie, ob gerade ein Portfolio-Manager die Aktie tradet und dann gibt es böse Rückfragen, ob ich das vorher gewusst hätte. Von daher mache ich das nicht. Also deswegen erstmal Basis-ETF. Da gibt es natürlich eine Aktie, die habe ich sehr, die kriege ich dann immer, das ist natürlich die Deutsche Bank. Ja. Und da gibt es halt...
Was ja auch wieder Spaß macht jetzt.
Ja.
Ja. Ich meine, das ist ja über Jahre dann akkumuliert auf einem eher unbefriedigenden Niveau, aber so seit 2021, seit der Zinswende,
kann man sich nicht mehr beschweren. So ist es, was ja auch schön ist, ja, muss man fairerweise sagen.
Und ansonsten wirklich kreuz und quer Asset Allocation?
Sehr stark, ja, es ist immer Asset Allocation und es ist eher nicht Markttiming zu versuchen. Ja, sondern wirklich, was kann ich mir als Risiko, was kann ich brauchen, was kann ich mir selber zumuten, und ja, das ist dann gar nicht anders, als was wir den Kunden empfehlen, wirklich nicht.
Ist denn da auch mal irgendwie so, wenn du jetzt mal so die letzten 30 Jahre Revue passieren lässt, nicht als CIO, sondern privat, ist da auch mal irgendwo was gewesen, wo du gesagt hast, ja, da habe ich mal richtigen Mist gemacht, da habe ich mal richtig, richtig schlecht investiert und da habe ich was draus gelernt, was ich seitdem nicht mehr mache?
Ja, zum Glück am Anfang, ich ruhig mal sagen. Das war, muss 2000, 2001 gewesen. Dann habe ich gedacht, wunderbar, ich habe jetzt auch viele Tech-Aktien, für mich damals viele. Und dann setze ich überall einen Stop-Loss dahin. Ja, und das gebe ich in die Börse, kann mir ja nichts passieren. Das war natürlich total falsch, weil Stop-Loss ist halt nächster Kurs. Und der kann bodenlos sein.
Und da haben wir ja dann ja auch extreme Bewegungen gesehen. So,
und so. Das war definitiv falsch. Also von daher, es gibt auch Stop-Buy, was die wenigsten gar nicht kennen, aber Stop-Loss, nee.
Arbeitest du noch mit Stop-Loss? Nein.
Nein.
Gar nicht mehr.
Wir setzen uns schon Marken im Portfolio-Management, aber die werden wir nicht in den Markt geben, sodass dann der nächste möglicherweise, siehe DAX minus 10%, ja, das willst du ja nicht.
Genau.
So, du sagst, wo ist die Marke, und dann guckst du, wenn die durchschritten ist, okay, dann trade ich jetzt darauf. Aber nicht vorher schon mit Stop-Loss.
Dann machst du es. Also nicht ganz den Autopiloten laufen lassen. Und ansonsten, also mit Fehlern bei dir kann ja nicht so viel sein, ne? Also 1991 angefangen als Azubi bei der Deutschen Bank, immer bei der Deutschen Bank auch geblieben?
Nee? Ich bin ja auch zur Uni gegangen.
Naja, so. Gut, okay, ja.
Habe ich die Bank verlassen,
ja,
sozusagen.
Das, ja. Aber nicht irgendwo anders tätig geworden, weil wir ja sonst im Investment Banking auch häufig so eine Hoppelei haben wie bei manchen Fußballstars, die jede Saison woanders spielen. Du warst ja der Deutschen Bank immer treu, bist aber rumgekommen.
Genau.
Für die Bank.
Ja, und das war natürlich super spannend. Ja. Und das, deswegen sagt man auch vielleicht nicht, ich möchte jetzt mal was anderes machen, sondern es war erstmal in Europa, dann sind wir nach Singapur gegangen, von da nach London, von da nach New York und dann wieder zurück. Ja.
Also alle großen Finanzzentren wirklich auch selber.
Ja, und ich finde immer, wenn du irgendwo lebst, ist das was anderes, als ob du da in Urlaub fährst. Du kriegst eine ganz andere, Asien zum Beispiel, ganz andere Kultur. Wie führe ich denn da Menschen? Da kannst du sehr viel lernen. So, don't lose the face, ist ganz anders in Asien. Die Asiaten würden dir halt nie sagen, wenn dir was nicht gefällt, sondern die machen das über Kollegen. Der traditionelle Europäer sagt ja dann, wieso sagst du es mir nicht? Wieso erfahre ich es von anderen? Das ist ja in unserem Kulturkreis eher negativ belegt. In Asien ist es eher positiv, das muss man erstmal verstehen. Und wenn man das mal mitgemacht hat, ist das eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und London und New York sind halt angelsächsisch geprägt. Ja. So. London und New York fand ich gar nicht so unterschiedlich, aber Asien war anders.
Ja, aber es erleichtert wahrscheinlich insgesamt so das Verständnis auch.
Absolut,
wenn man, wenn man mal dort war, und also Asien fehlt mir als Erfahrung, New York hatte ich auch. Und muss ich sagen,
kann man immer noch machen.
Natürlich. Also ich muss mal gucken, wann ich Scalable nach Asien geht. Aber also ich meine, dann so eine Karriere kann man ja nicht planen. Ne? Also vom Azubi bis zum CIO. Und wahrscheinlich hast du dir das als Azubi auch noch nicht gedacht. Nee. Also irgendwann
bin ich ganz ehrlich.
Dann mal CIO.
Aber was immer gut funktioniert, also ich weiß nicht, man kann das glaube ich wirklich nicht planen. Ich bin mit Sicherheit nicht am 1. August, was war das, 91, habe ich glaube ich angefangen, in die Bank gegangen. Ich werde CIO, bestimmt nicht. Aber wenn einem was Spaß macht und Freude macht und dann, wenn man das gut kann, dann hat man, glaube ich, eher Chancen. Ich glaube, ich habe immer gesagt, wenn jetzt was da ist, was nicht gut kann, ich könnte jetzt auch versuchen, da besonders stark zu werden. Weiß ich nicht, ob das die richtige Strategie in der Karriere ist. Jetzt meine Erfahrung. Lieber das, was man gut kann, beschleunigen. Ich glaube, das ist besser. Man könnte auch sagen, ich gewichte das, aber lieber das, was man gut kann, beschleunigen.
Also da dann keine Asset Allocation machen, sondern bei den Talenten.
Ich kann ja, glaube ich,
voller Fokus darauf, ja, was man richtig
kann. Ich kann ja nicht. Man kann mehrere Jobs haben. Ich verstehe das schon. Ja, aber also Asset Allocation heißt mehreres. Nee, also ich habe einen Job und den da, wo ich stark bin, da kann ich das versuchen zu beschleunigen. Ob das dann funktioniert, hängt ja auch mit anderen ab oder von anderen ab. Ja, also mein Chef hat mal die Bank verlassen. Das war insofern positiv für mich, weil ich den Job bekommen hätte. Der hat den auch super gemacht. Wenn der da geblieben wäre, ich den Job nicht bekommen, so einfach ist das. Also muss man ein bisschen Glück haben, glaube ich, an manchen Stellen, wenn man ehrlich ist.
Aber sich ein Thema suchen, dass man
dann auch da ist, wenn sich diese Chance bietet. Ja, und daran muss man vielleicht arbeiten.
Und das ist natürlich auch ein inspirierendes Thema, so ganz zum Abschluss. Christian Neulting, vielen Dank für deine Eindrücke. Wir haben eine ganze Menge heute besprochen. Das große Bild für 2026 und darüber hinaus, denn die Themen, die wir momentan an den Märkten haben und auch in der Politik, in der Geopolitik, die werden uns nicht so schnell verlassen und wir werden das weiter diskutieren. Für heute vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es gerne weiter. Schreib uns eine Bewertung, gib uns Sterne und natürlich gib uns neue Themenwünsche, wen wir mal einladen sollen, was dir auf den Nägeln brennt. Schreib es uns per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken @scalablecapital oder an mich direkt @cwröhl. Für heute vielen Dank und alles Gute. Tschüss aus Berlin.